14:27. Wir fangen 30 Sekunden früher als gewohnt an. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Vorlesung im Jahr 2012, bevor wir in die 2011, bevor wir, ja, das war schon vorausgedacht, bevor wir in die Weihnachtspause gehen. Und was steht heute am Programm? Zwei Arzneistoffsynthesen will ich Ihnen nahebringen. Und wir steigen dann auch ein in ein neues Thema, ein neues wichtiges Kapitel, das ist das Thema Aminosäuren. Aber bevor wir das eben starten, werden wir auch noch zwei Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung uns ansehen. Sumatriptan, die Synthese hatten wir ja beim letzten Mal begonnen, aber nicht fertig besprochen. Wir starten trotzdem zunächst mit einem anderen Wirkstoff, mit dem Sunitinib. Sunitinib ist ein Arzneistoff, dessen Struktur Sie hier sehen. Wir werden uns gleich mit der Chemie auseinandersetzen. Aber bevor wir hier uns über die Chemie des Arzneistoffes bzw. über die Darstellung, über die Synthese unterhalten, vielleicht ein paar allgemeine Worte zur Arzneistoffentwicklung. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir festhalten können, dass wir in den letzten 50 Jahren unglaubliche Fortschritte erzielt haben im Bereich der Entwicklung innovativer Arzneistoffe. So viel ist sicher und das werden Sie später in den nächsten Semestern auch noch realisieren. Das, was sich da getan hat, das verdient Anerkennung und Respekt. Und ein alter Emeritus aus der Frankfurter Pharmazie, Professor Mutschler, der ein sehr berühmtes Lehrbuch bzw. berühmte Lehrbücher geschrieben hat, der hat an einer Stelle gesagt, hätten unsere Großeltern und Urgroßeltern die Arzneimittel zur Verfügung gehabt, die wir heute haben, die hätten uns darum beneidet und ich meine, er hat recht. Allerdings soll das nicht darüber hinwegtäuschen, diese klare Aussage, dass wir doch einige Bereiche haben, wo wir das Wünschenswerte in der Pharmakotherapie noch nicht erreicht haben. Und ein wichtiges Segment ist die Onkologie. Die Behandlung von Tumorerkrankungen stellt heute nach wie vor eine große Herausforderung dar. Trotz vieler Erkenntnisse, trotz zahlreicher Fortschritte, ist es einfach so, dass wir heute noch nicht in der Lage sind, alle Tumorerkrankungen so angemessen zu therapieren, wie wir uns das wünschen würden. Gut, und insofern muss man sagen, ist es wichtig, dass auch in diesem Bereich natürlich die Forschungsanstrengungen weiter verschärft werden. Das passiert auch weltweit. Und gleichzeitig können wir festhalten, dass wir, wie am Beispiel Sunitinib gezeigt, neue interessante Targets sehen, die sozusagen für die Therapie von Tumorerkrankungen eine große Rolle spielen. Und dieses Sunitinib steht für eine Gruppe von Arzneistoffen, die wir als sogenannte Multikinase-Inhibitoren kennen. Und dieser Arzneistoff, dessen Struktur Sie hier sehen, ist ein Arzneistoff, der sogenannte RTKs blockiert. Und RTK steht nicht etwa für einen Landkreis hier in Hessen wie MTK, sondern RTK steht für Rezeptor-Tyrosin-Kinase. Und Rezeptor-Tyrosin-Kinasen sind wichtige Targets zur Behandlung bösartiger Tumore, unter anderem beispielsweise Nierenzellkarzinome bzw. sogenannte gastrointestinale Struma-Tumore, die über Rezeptor-Tyrosin-Kinase-Inhibitoren behandelt werden können. Kinasen, werden Sie später sehen, sind wichtige Targets in der Arzneistoffentwicklung. Und es gibt eine ganze Vielzahl von Kinasen und Hemmstoffe von Kinasen verschiedenster Art werden heute als Arzneistoffe eingesetzt. Und wichtige Kinasen in der Tumortherapie sind diese sogenannte Rezeptor-Tyrosin-Kinasen. Und deren Blockade kann nutzbringend eingesetzt werden zur Behandlung der sogenannten Nierenzellkarzinome, aber auch sogenannter gastrointestinaler Struma-Tumore, die sehr schwer zu behandeln sind. Nun, dieses Sunitinib sehen Sie hier. Dieses Sunitinib wird als Maleat eingesetzt. Wofür steht das Maleat, Annalena? Das wäre das Tartrat. Daniela? Äpfelsäure, ganz genau. Wir sehen hier die Äpfelsäure, eine Dicarbonsäure, eine Hydroxydicarbonsäure. Ich möchte an der Stelle erinnern, dass es natürlich wichtig ist, dass wir die wichtigsten Vertreter der Monocarbonsäuren, der Dicarbonsäuren und deren Abkömmlinge kennen. Und natürlich gehört die Äpfelsäure auch dazu, wie die Zitronensäure und andere Säuren. Wir haben hier eine schöne stereochemische Aufgabe, ja, die sozusagen hier im Namen schon beantwortet ist. Sie können einmal feststellen und festhalten, warum es sich bei diesem Molekül um ein S-konfiguriertes Molekül handelt, wie das hier dargestellt ist. Die Anwendung der sogenannten Kahn-Ingold-Prelog-Regel, ja, das ZIP-System, das Sie ja auch schon kennengelernt haben, oder? Noch nicht? Dann werden Sie das kennenlernen. Es geht, also mit Hilfe dieser Regel kann man die Absolutkonfiguration eines Moleküls bestimmen. Wollen wir das an dem Beispiel einmal machen? Ja? Und zwar gehen wir mal auf diesen Kohlenstoff hier und stellen fest, wir haben an diesem Kohlenstoff vier verschiedene Substituenten, die wir auch nach Priorität reihen können. Wir haben einen Wasserstoff. Wir haben eine Carboxylgruppe, wir haben eine Hydroxylgruppe und wir haben eine Carboxylgruppe, allerdings davor noch sozusagen im Kontext dieses C-Atoms noch eine Methylengruppe. Und nach dem Kahn-Ingold-Prelog-System, Bestimmung der Absolutkonfiguration eines Moleküls, werden diese Substituenten nach Prioritäten gereiht. Und der Substituent mit der niedrigsten Priorität ist der Wasserstoff. Und so wie das hier aufgezeichnet ist, heißt das, dass dieser Wasserstoff nach hinten in die Tafelebene hineinragt. Nicht? Nach hinten in die Tafelebene. Und wenn wir jetzt die restlichen Substituenten nach Priorität reihen, dann halten wir fest, die Hydroxylgruppe hat die höchste Priorität. Der Sauerstoff hier hat sozusagen bestimmt die Priorität, die höchste Priorität. Und dann haben wir zu entscheiden, ist dieser Kohlenstoff, hat der die höchste Priorität oder dieser Kohlenstoff hier, der ist direkt mit Sauerstoffen verbunden, der nur mit Wasserstoffen bzw. Kohlenstoffen, also ist das der Substituent mit der zweithöchsten Priorität, dritthöchste Priorität, vierthöchste Priorität. So, und wenn man sich jetzt das Ganze vorstellt, wie die Speichen eines Lenkrades, wie ich immer sage, ja, ein Lenkrad, drei Speichen, wie bei meinem alten VW Käfer, wie ich immer sage, Baujahr 1956, ja, dann können Sie jetzt sozusagen einen Kreis ziehen, und zwar entlang der Substituenten in Abhängigkeit von der Priorität. Und die Möglichkeit besteht darin, dass Sie entweder nach rechts gehen, im Uhrzeigersinn, Rectus, oder Sie gehen den umgekehrten Weg. Und das würden wir in diesem Fall machen, von der OH-Gruppe zur Carboxylgruppe, zum nächsten Substituenten. Und das ist gegen den Uhrzeigersinn, S-Sinn ist der gegen den Uhrzeigersinn. Das ist also ein S-konfiguriertes Hydroxy, eine S-konfigurierte Hydroxycarbon-Dicarbonsäure. So, aber wir wollen ja eigentlich nicht so sehr unser Augenmerk richten auf die Säure, die mit diesem Molekül ein Salz bildet, Sunitinib maleat. Die Frage an der Stelle wäre ja auch schon mal interessant, wo könnten wir uns eigentlich vorstellen, wird denn dieses Molekül protoniert im Sinne der Salzbildung? Wer hat eine Idee, einen Vorschlag? Wenn man, ja, Daniela? Wo, sagten Sie? Hier? Ist das ein sekundärer Stickstoff im Sinne von... Ja, sekundärer Stickstoff, das könnte man irgendwie so auch. Ja. Aber was ist das für ein Strukturelement, Daniela, das wir hier sehen? Ein? Amin ist es nicht. Wir haben hier ein? Ein Säureamid. Und Säureamide, Daniela, reagieren? Neutral. Also kommt das für die Protonierung eher nicht in Frage. Tillmann, haben Sie einen besseren Vorschlag? Das Tertiariamin, genau. Das Tertiariamin ist es. Genau. Das ist also sozusagen relevant für die Salzbildung. Gut, wenn wir uns dieses Molekül ansehen, Tillmann, was würden wir da am Telefon am Freund sozusagen durchgeben, was wir da sehen? an funktionellen Gruppen, an Heterozyklen, an Besonderheiten des Moleküls. Wir haben ein tertiäres Amin, dann hatte ich schon gesagt, ein Säureamid. Was haben wir hier? Das ist Pyrrol, ganz genau. Was ist das hier, dieser Heterozyklus hier? Vorschläge? Ja? Indol, genau, ein Indol-Derivat. Wir haben das, wir sitzen natürlich hier auch schon, ein Oxo-Indol-Derivat, ein Oxo-Indol-Derivat. Ja, und die Frage ist jetzt, wie wirkt dieser Arzneistoff? Wie wirkt dieser Arzneistoff? Und ich kann Ihnen Folgendes sagen. Normalerweise passiert Folgendes, wenn ein Ligand, was auch immer das ist, mit diesen Rezeptor-Tyrosinkinasen interagiert, dann werden mehrere Effekte angestoßen, die von großer physiologischer und pathophysiologischer Relevanz sind. Die Zellproliferation wird angestoßen. Auf der anderen Seite wird der programmierte Zelltod, die Apoptose, reduziert. Und was wir hier auch noch sehen, Angiogenese nimmt zu. Ja, der Pfeil nach oben heißt, Angiogenese nimmt zu. Das heißt, die Blockade dieser Rezeptor-Tyrosin-Kinasen durch das Sunitinib führt dazu, dass beispielsweise die Gefäßneubildung blockiert wird. Und das ist ein wichtiger Faktor. Ein wichtiger Faktor. Ich möchte das ein bisschen verdeutlichen. Wenn Sie sich Folgendes vorstellen. Das letzte Stück Kreide. Ups, nur mehr so groß, muss ich sparen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie hätten irgendwo im Bauchraum einen kleinen Tumor. Keinen Tumor. Ein Minitumor. Dann ist dieser Tumor, solange er nicht mit Blutgefäßen versorgt wird, noch in einer Situation, wo man sagen kann, die ganze Sache ist beherrschbar. Ist beherrschbar. Weil das Wachstum dieses Tumors ist einigermaßen blockiert. Nicht zuletzt deshalb, weil fehlende Gefäße sozusagen die Grundlage bilden, dass dieser Mikrotumor noch nicht ausreichend versorgt ist mit allen möglichen Stoffen. Und nicht zuletzt deshalb hat ein solcher Tumor, der irgendwo im Gewebe sitzt, ein großes Interesse, mit Blutgefäßen versorgt zu werden. Nun ist es so, Blutgefäße bilden sich in unserem Körper nicht einfach so. Die Gefäßneubildung ist ein sehr komplexer Prozess, der durch verschiedenste Faktoren gesteuert wird. Und solche Faktoren, die zu einer Gefäßneubildung führen, können unter anderem auch von so einem Tumor ausgehen. Die können von diesem, so einem Tumor gebildet werden und das kann dann dazu führen, dass wenn in der Nähe ein Gefäß läuft, so ein Gefäß sozusagen aussprost. Ja? Das heißt, Mikrogefäße wachsen in Richtung Tumor. Das wird vermittelt unter anderem über diese Rezeptoren. Und die kritische Phase bei einem solchen Tumor ist dann erreicht, wenn ein solcher Tumor vaskularisiert wird. Wenn also sozusagen durch den Einfluss der verschiedensten Faktoren so ein Tumor umwachsen und durchwachsen wird durch Blutgefäße, die dann natürlich für Sauerstoffzufuhr sorgen, für die Zufuhr von allen möglichen Stoffen, die letztendlich einen solchen Tumor zum Explodieren bringen. Und, das ist ja auch wichtig, wozu beitragen können diese Blutgefäße, dass es zur Abwanderung von Tumorzellen kommt. In andere entlegene Bereiche unseres Körpers. Metastasierung ist das Stichwort. Ja? Das heißt, Gefäßneubildung ist ein wichtiger Prozess, der bei der Tumorentstehung, bei der Tumorprogression eine entscheidende Rolle spielt. Und deshalb ist es ein wichtiges Prinzip in der Therapie, sogenannte Anti-Angiogenese-Prinzipien einzusetzen. Und das Sunitinib, ja, wirkt anti-angiogenetisch, unter anderem. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir uns die Synthese dieses Arzneistoffes ein bisschen näher ansehen. Und zwar nicht die gesamte Darstellung, aber ausgewählte Schritte dieser Darstellung von diesem interessanten Arzneistoff. Und wir starten hier von diesem Molekül. Und dieses Molekül ist einfach beschrieben, das ist ein Pyrrolderivat, und zwar ein Pyrroldicarbonsäure, wobei die Säure jeweils die Säurefunktionen als Ester vorlegen, einmal hier mit diesem Tertiabutylrest, also mit Tertiabutanol verestert, und einmal hier mit Ethanol. Und dieses Molekül, diese Pyrrolcarbonsäure, lässt sich auf relativ einfache Art und Weise herstellen. Ich gehe jetzt hier nicht näher darauf ein. Ich halte jetzt nur fest, also wir starten an dieser Stelle von einem Pyrrolderivat. Eine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Pyrrolsynthesen haben wir auch schon besprochen. Erinnert sich noch jemand an eine schöne Namensreaktion, wo wir Pyrrole zugänglich gemacht haben? Palknorsynthese, ganz richtig. Die Umsetzung von 1,4-Diketonen mit Ammoniak oder mit primären Aminen beispielsweise. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Palknorsynthese oder es gibt auch nur die Knorsynthese, aber das wäre eben eine Möglichkeit, um Pyrrole darzustellen. Und was hier gemacht wird, ist eine Esterspaltung, eine selektive Esterspaltung, bei der zunächst einmal nur diese Esterfunktion hydrolysiert wird, beziehungsweise nachfolgend die Carbonsäure dekarboxyliert wird. Das heißt, wir spalten nach der sauren Esterhydrolyse hier die Carboxylgruppe in Form von CO2 ab und generieren auf diese Art und Weise ein Pyrrolderivat, das dann eben nur mehr über eine Esterfunktion verfügt. Das ist nicht wirklich das Spannendste an dieser Reaktion, aber so geht die Sache halt los. Der nächste Schritt allerdings, meine Damen und Herren, ist ein interessanter Reaktionsschritt. Wenn Sie sich ansehen, was hier passiert, dann ist ganz klar, zunächst ist diese Stelle von diesem Pyrrol sozusagen jener Ort, wo dann der nächste Schritt passiert. Und zwar wird hier an dieser Stelle diese Aldehydfunktion eingeführt. Und wenn Sie sich jetzt an dieser Stelle die Reaktionsbedingungen ansehen, dann müssten Sie eigentlich eine Ahnung bekommen, um welche Reaktion es sich handelt. Ich will Sie da ein bisschen herausfordern und einmal fragen, was könnte denn das für eine Reaktion sein? Sie ist explizit dargestellt über die Reaktionsbedingungen. Wir setzen das Ganze um in einer Mischung aus Dichlormethan unter Refluxing, unter Rückfluss haben wir 100% Ausbeute mit DMF und Phosphoroxytrichlorid. Freunde, wer hat eine Idee? Sie können ruhig eine falsche Antwort sagen, das spielt in dem Auditorium keine Rolle. Ja, mir ist recht, wenn Sie mitdenken und mitarbeiten. Da kann man auch einen Fehlversuch haben. Sie dürfen jetzt einmal laut denken. Bitte, die Herren. Blauer Pullover, wer sind Sie? Ja, und haben Sie einen Vorschlag? Eine Vilsmeier-Reaktion, Sie haben völlig recht. Das ist eine klassische Vilsmeier-Reaktion. Ja? Eine Vilsmeier-Reaktion ist eine Formulierungsreaktion, bei der mit DMF und Phosphoroxytrichlorid ein Elektrophil generiert wird und über dieses Elektrophil letztlich dieses Pyrrol formuliert wird. Eine Vilsmeier-Reaktion. Und Vilsmeier ist natürlich eine wichtige Namensreaktion unter dem Stichwort Formulierung. Wir hatten noch ein paar Formulierungsreaktionen drauf, wer erinnert sich? Wie kann man noch formulieren? Also ganz allgemein. Namensreaktionen. Einführung von Aldehydgruppen. Wer hat eine Idee? Wie heißt die Kollegin neben der Daniela? Paulina? Sie wissen es nicht, dann gehen wir es weiter an Ihre Kollegin. Ja, letzte Reihe. Wer hat eine Idee? Gattermann Koch zum Beispiel. Ja. Wäre auch so eine Möglichkeit. Gut, wir machen jetzt aber weiter und schauen uns die nächste Reaktion an. Und da gehe ich jetzt einmal in die erste Reihe. Das ist die Mareike. Mareike, was passiert denn hier im nächsten Schritt, wenn nach der Formulierung, beim Übergang von diesem Molekül zu diesem Molekül, ein Klassiker. Sie haben hier KOH, Methanolwasser, 94%, kommen Sie von hier nach hier. Was ist das? Ja, genau, das ist jetzt eine freie Carbonsäure, hier ist es ein Ester, also ist das eine alkalische Hydrolyse eines Carbonsäureesters. Nicht? Eine Spaltung eines Carbonsäureesters in alkalischer Lösung ist eine Reaktion, die natürlich nur in eine Richtung geht. Ja? Säurekatalysierte Veresterung einer Carbonsäure, ja, ist natürlich auch in einer Rückreaktion möglich. Ich kann in saurer Lösung einen Ester spalten und einen Ester bilden. Aber einen Ester spalten mit Lauge, das geht nur in eine Richtung. Eine Rückreaktion gibt es da nicht, nicht. Das wollen wir hier an der Stelle festhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. So, der nächste Schritt, der ist, den bespreche ich jetzt nicht groß. Ich halte nur fest, dass die Carbonsäure übergeführt wird in ein Säureamid. Und auf diese Art und Weise wird dann hier auch diese tertiäre Aminfunktion eingeführt, über die wir ja heute schon gesprochen haben. Sie können gerne selbst im Eigenstudium auflösen, was hier die Kürzel bedeuten und welche Reaktion hier abläuft. Kleine Hausaufgabe. Ja? Aber der nächste Schritt ist interessant, und zwar wird im nächsten Schritt dieses Pyrrol-Carbonsäure-Amid, welches in dieser Position, nämlich in der Position 5, auch noch eine Formylgruppe, eine Aldehydgruppe trägt, umgesetzt mit diesem Molekül, und das ist ein Indolderivat. Und die Frage ist, was ist denn das für eine Reaktion, die zu diesem Produkt führt, zu dieser Sunitinib-Free-Base, das ist die freie Base, die noch nicht mit dem Maleinsäure das Salz gebildet hat. Die entscheidende Frage ist, was läuft denn hier für eine Reaktion ab, die zum Sunitinib führt? Freunde, wer hat einen Vorschlag? Mareike, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Schauen Sie sich einmal an, wer mit wem reagiert. Das ist der
Daniel.
Daniel, es reagiert diese Aldehydgruppe ganz augenscheinlich mit dieser Methylengruppe unter Bildung einer neuen CC-Bindung. Das Ganze in Ethanol, Pyrrolidin haben wir dabei. Was ist das Pyrrolidin? Das ist ein Pyrrolabkömmling, und zwar komplett hydriert. Wie würden wir das einordnen, das Pyrrolidin, Daniel? Chemisch gesehen, welche Stoffklasse? Pyrrolidin. Ist ein sekundäres Amin. Es reagiert ein Aldehyd mit einem Molekül, das über eine einigermaßen CH-azide Methylengruppe verfügt. Es entsteht hier eine Doppelbindung. Was ist denn das? Woran erinnert denn das? Tilman. Wie heißt die Kollegin?
Sina.
Sina? Mensch, das kennt ihr ja ganz sicher, das kann gar nicht anders sein. Ja? Ja? Was ist das für eine Reaktion? Knövenagelreaktion. Das ist eine Knövenagelreaktion. Ja? Klassisch ist die Knövenagelreaktion mit Malonsäurederivaten, Malonesterderivaten, aktive Methylengruppe eingebettet zwischen zwei Carbonylfunktionen, in diesem Fall konkret, also Malonester. Aber das ist natürlich nichts anderes. Und Pyrrolidin, wir wissen, Knöbelnagelreaktion läuft immer in der Gegenwart eines sekundären Amins, typischerweise. Und dann kriegen wir so das Sunitinib. Sie sehen, Klassiker der organischen Chemie werden hier eingesetzt. Vilsmeier-Formulierung, Knöbelnagelreaktion. Das ist alles, um moderne Arzneistoffe herzustellen. Jetzt schauen wir uns noch einmal gemeinsam an, wie denn dieses Molekül hergestellt wird. Und meine Frage, und das ist eine kleine Wiederholung, die ich ja schon immer wieder auch mache, wie können wir denn fluorieren? Wie können wir das über eine elektrophile Substitutionsreaktion machen, wie wir das bei der Chlorierung und Bromierung machen können? Im Sinne von KKK, Kernkältekatalysator, Annalena, können wir das? Nein. Aber wie können wir dann fluorieren? Ja, wer hat eine Idee? Ja, Daniel? Schiemann-Reaktion, ganz genau. Über das Erhitzen von Diazoniumsalzen, die als Tetrafluoroborate vorliegen, da kann ich gezielt fluorieren. Aber jetzt schauen wir uns noch einmal tatsächlich konkret die Darstellung dieses Moleküls an. Und ich möchte zunächst eine kleine Hausaufgabe stellen. Ich möchte Sie bitten, herauszufinden, was das für ein Molekül hieß, das hier vorliegt in fluorierter Form. Dieses Molekül hat einen Trivialnamen und ich möchte Sie bitten, dass Sie das recherchieren, wie diese Ausgangssubstanz heißt. Und in der Folge wollen wir uns ansehen, was hier passiert. Und ich stelle das gleich in den Raum. 21. Dezember 2011, ich habe mich am Beginn der Vorlesung versprochen, ich bin natürlich noch immer im alten Jahr, klar, ganz real. Und das, was Sie hier sehen, ist auch ein echter Klassiker. Vielleicht kommen Sie auch drauf, was hier passiert. Dieses fluorierte Molekül wird umgesetzt. Womit, Mareike? Was ist das hier? Das ist entscheidend. Ja? Hydrazin, Hydrat, ganz genau. Und dann entsteht aus diesem Molekül dieses Molekül. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Augenscheinlich kommt es hier zu einem Ring, zu einer Ringöffnung. Nicht? Wenn wir diesen Stickstoff hier sehen, den finden wir hier auch wieder. Der liegt jetzt dann als primäres aromatisches Amin vor. Dieser 5-Ring, dieses Pyrrolidin ist geöffnet worden. Und zwar augenscheinlich mit Hilfe vom Hydrazin. Wir können sagen, es ist eine Hydrazinolyse dieses zyklischen Säureamids, weil das ist ja auch nichts anderes, also zyklisches Säureamid, Hydrazinolyse eines zyklischen Säureamids. Aus dieser Reaktion resultiert hier ein Carbonsäurederivat, das wir als Säurehydrazid bezeichnen können. Säurehydrazid. Und was jetzt aber wichtig ist, und da frage ich Sie, was fällt denn auf, was verlieren wir denn bei der Reaktion noch im Zuge der Ringöffnung mit Hilfe von Hydrazin? Wo ist denn hier diese Carbonylgruppe geblieben? Die sehen wir hier nicht mehr, das ist jetzt eine Methylengruppe. Was ist hier augenscheinlich passiert, meine Damen und Herren? Was ist hier abgelaufen, Annalena? Eine Reduktion. Die Überführung einer Carbonylgruppe in eine Methylengruppe. Wie kann man denn das machen? Ja, genau das. Ja. Ja, mit C. Aber konkret hier, das ist die Clemensen-Reduktion, die Sie meinen. Aber das geht mit amalgamiertem Zink, dass Sie sozusagen eine Carbonylgruppe in eine Methylengruppe überführen. Das ist richtig, deshalb sind Sie auf das C gekommen. Das ist eine Clemensen-Reduktion. Aber hier ist es natürlich keine Clemensen-Reduktion. Wir reduzieren ja nicht mit amalgamiertem Zink. Wir nehmen ja hier Hydrazin. Der Reaktionsverlauf ist ohnehin ein bisschen kritisch. Der ist noch nicht in allen Details sozusagen geklärt. Aber Fakt ist, und das ist sicher, Sie können mit Hydrazin eine Carbonylfunktion eines Ketons reduzieren zu einer Methylengruppe. Und was ist das für eine Namensreaktion, meine Damen und Herren? Wie heißt die? Das ist die Wolf-Kischner-Reaktion. Die hatten wir auch schon einmal angesprochen. Sie sollten diese beiden Namensreaktionen, Clemensen-Reduktion und Wolf-Kischner-Reduktion, verinnerlichen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie beide von präparativem Interesse sind. Man sieht es ja, ja, Sunitinib kann nicht darauf verzichten. Man braucht hier diese Wolf-Kischner-Reduktion, und das Schöne ist bei dieser Reaktion, dass diese Umsetzung mit Hydrazin dieses Moleküls, dessen Namen Sie selbst noch recherchieren werden, sozusagen gleich mehrere Dinge gleichzeitig machen. Auf der einen Seite kommt es zur Hydrazinolyse dieses zyklischen Säureamids, und der Bildung dieses Carbonsäurederivats. Gleichzeitig kommt es zur Reduktion dieser Carbonylfunktion zu einer Methylengruppe mit Hilfe von Hydrazin. Das ist also eine Wolf-Kischner-Reaktion. Und dann in einem letzten Schritt wird dieses Carbonsäurederivat unter den hier aufgeführten Reaktionsbedingungen zyklisiert, indem nämlich dieser Stickstoff als Nukleophil hier angreift und letztlich dann zu diesem Oxoindol-Derivat führt. Das ist ein 2-Oxoindol-Derivat und das war ja dann eines der wichtigen Edukte zur Darstellung des Sunitinibs. Schöne Arzneistoffsynthese, oder? Und für Sie noch einmal der Hinweis, nicht auswendig lernen, das wäre töricht, das macht kein Mensch. Aber wenn Sie eine solche Reaktionssequenz sehen, dann müssen Sie sie beschreiben können und müssen festhalten können, was das ist, was hier passiert. Ja? So wie wir das jetzt auch aufgearbeitet haben. Sehr schöne Synthese. Wunderbar, wir machen weiter und kommen zum nächsten Arzneistoff, den wir besprechen wollen, und das ist das Sumatriptan. Hier ein ganz anderes Thema. Migränekopfschmerz war das Stichwort am letzten Freitag. Und wir haben festgehalten, dass Triptane die Mittel der Wahl sind, neben anderen Arzneistoffen, zur Behandlung des Migränekopfschmerzes. Ist jemand zufällig von Ihnen betroffen von Migränekopfschmerzen? Ja? Kennen Sie die Wirkstoffklasse der Triptane? Ja? Ist nicht schlecht, oder? Hilft schon ganz gut, oder?
Ja, abgesehen von Nebenwirkungen.
Ja. Sie sprechen natürlich was an, was auch bei den Triptanen zu sehen ist. Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen, neben den gewünschten Wirkungen auch unerwünschte. Aber seit den 90er Jahren steht mit Sumatriptan und in der Folge mit einer ganzen Reihe weiterer Substanzen ein ganzes Repertoire an Triptanen zur Verfügung, die zur Kupierung von Migränekopfschmerzen eingesetzt werden können. Und wir haben dieses Sumatriptan identifiziert als ein Molekül, das über ein Indol-Template, über ein Indol-Grundgerüst verfügt, in Position 3 diese tertiäre Aminfunktion hat und hier dieses Sulfonamid, Strukturelement. Und wir haben diese Synthese begonnen darzustellen, aufzuzeigen, indem wir nämlich von diesem Nitroderivat ausgegangen sind, dieses übergeführt haben in ein primäres aromatisches Amin, dann ein Diazoniumsalz daraus gemacht haben und dann durch Reduktion mit Zinn-2-Chlorid dieses Phenylhydrazin generiert haben. Und damit haben wir dann am Freitag aufgehört. Das haben wir schon besprochen. Wenn man sich diese Reaktionsfolge ansieht, dann muss man sagen, ist das auch klassische organische Chemie. Nicht? Nitrieren, die Nitrogruppe reduzieren, überführen in ein Diazoniumsalz, das Diazoniumsalz dann reduzieren zum Phenylhydrazin. Das sind Klassiker. Aber das Sumatriptan wird in weiterer Folge tatsächlich auch noch mit klassischen Reaktionen der organischen Chemie aufgebaut. Und das, was Sie hier sehen, ist die Umsetzung des Phenylhydrazins mit diesem Molekül. Und da will ich Sie einmal an der Stelle fragen, was ist das für ein Molekül und insbesondere, was ist das für ein Strukturelement, welches hier rot eingefärbt ist? Learning by color. Ja, das ist sozusagen vorbereitet, damit Sie gleich Ihr Augenmerk drauf richten. Was haben wir hier für eine funktionelle Gruppe und warum wird das so eingesetzt? Wer hat eine Idee und eine Vorstellung? Was ist das, was dann in saurer Lösung umgesetzt wird und dann dieses Produkt liefert? Wer hat eine Idee? Daniel. Ausgehend von einem Kohlenstoff, 2-Methoxygruppen. Letzte Reihe. Ein Acetal. Das ist der Janis. Entschuldigung, Julian. Julian, ein Acetal. Wie generieren wir ein Acetal? Wie erhält man das? Durch Umsetzung, Daniela, von einem Aldehyd mit 2 äquivalenten Alkohol. Ein äquivalent Alkohol führt zu einem Halbacetal. 2 Äquivalente zu einem Vollacetal. Das geht in saurer Lösung wunderbar. Reaktion ist reversibel. Der Aldehyd wird übergeführt mit 2 Äquivalenten Alkohol in ein Acetal. Und ist damit auch alkalisch stabil, nicht? Und Wenn wir eine Aldehydgruppe in ein Acetal überführen, sozusagen verpacken, wie Christo das macht mit seinen Bauwerken, wovor schützen wir die Aldehydgruppe, wenn wir sie überführen in ein Acetal? Weil eine Aldehydgruppe ist ja relativ empfindlich. Wogegen vor allem? Ja, Basen, das ist richtig, ja, aber auch, sie können einen primären Alkohol oxidieren zu einem Aldehyd und kann der Aldehyd leicht weiter oxidiert werden? Ja, zu einer Carbonsäure. Das ist auch ein Oxidationsschutz. Das heißt, meine Damen und Herren, hier setzen wir einen basisch substituierten Aldehyd in Form eines Acetals ein. Und diese Acetalbildung hat nur den Sinn, die Aldehydgruppe zu schützen. In der Reaktion, bei der Darstellung des Sumatriptans, geht es aber jetzt darum, dieses Acetal zu spalten. Das geht in saurer Lösung. Ich habe Ihnen das schon einmal gezeigt, anhand einer sehr konkreten Abbildung, ja, den Reaktionsverlauf. Das heißt, unter sauren Bedingungen wird aus dem Acetal dann die Aldehydgruppe wieder freigesetzt. In der Seitenkette R haben wir dann diesen basischen Rest, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und es reagiert, und das ist jetzt wichtig, dieses Phenylhydrazin mit der terminalen NH2-Gruppe, mit dem Carbonylkohlenstoff, und es entsteht aus dem Phenylhydrazin mit dem Aldehyd ein Phenylhydrazon. Und Sie erinnern sich, dass wir diese Phenylhydrazone bei welcher Reaktion gebraucht haben, im Sinne der Darstellung eines Indolgrundgerüstes, das war die Fischer-Indol-Synthese. Das heißt, das, was hier abläuft, ist nichts anderes als eine Fischer-Indol-Synthese. Und Sie sollten sich noch einmal den Reaktionsverlauf einer Fischer-Indol-Synthese ansehen, und natürlich dabei feststellen, dass ein wichtiger Schlüsselschritt ausgehend von diesem Phenylhydrazon, bis es zur Bildung dieses Indol-Derivats kommt, was ist eine 3,3-Sigma-Truppe-Umlagerungsreaktion, die dann am Ende sozusagen die Grundlage bildet für eine Zyklisierung, Abspaltung von Ammoniak und der Bildung des Indols. Das heißt, dieser letzte Schritt hier ist eine Fischer-Indol-Synthese. Und da sehen Sie also sehr schön, was Sie bei der Darstellung von Sumatriptan alles für grundlegende Reaktionen einsetzen, um diesen Arzneistoff verfügbar zu machen, der seit Anfang der 90er Jahre unter dem Namen Imigran in der Therapie verfügbar ist. Klassiker der organischen Chemie. Meine Damen und Herren, wir kommen damit zum nächsten Teil unserer heutigen Vorlesung. Das ist sozusagen nach dem Warmlaufen jetzt ein bisschen entspanntes Zurücklehnen. Zwei Fragen aus dem Staatsexamen. Welche Aussagen treffen zu? Die obenstehende Verbindung, das könnte man mal die gleich einmal charakterisieren. Daniel, wollen Sie das heute übernehmen? Sie sitzen heute so exponiert, dass Sie sich das nächste Mal überlegen werden, hier zu sitzen. Gell? Ist nicht böse gemeint. Was ist das? Wie könnte man dieses Molekül beschreiben? In jedem Fall ein Ester, das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Wir haben hier eine Esterfunktion. Was haben wir in Position, das wäre die Alpha-Position und die Beta-Position, das ist ein Keton, also damit haben wir einen Beta-Keto-Ester. Ne? Was ist das für ein Rest hier, den wir hier sehen? Leitet sich ab von welchem Ringsystem? Tillmann, ein Zyklohexan-Grundgerüst, Zyklohexylrest, und zwar substituiert hier mit 4-Methylgruppen, also ein Beta-Keto-Ester und dann noch dieser interessante Zyklohexylrest. Gut, und jetzt ist die entscheidende Frage, die obenstehende Verbindung ist direkt darstellbar durch Knövenagel-Reaktion, durch Claisen-Reaktion, durch Michael-Addition, durch Dickmann-Reaktion. Sie sind gefragt, Sie sitzen bei Jörg Pilawa. Es geht um 500.000 Euro, meine Damen und Herren. Sie können sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen. In wenigen Monaten könnte so eine Frage auch bei einem Staatsexamen auftreten. Nicht? Wer hat eine Idee, einen Vorschlag? Julian, D steht für? Gleich alles auf einmal, meinen Sie? Ja? Ja. Die Antwort ist falsch. Annalena.
Also ich würde sagen, schon mal wahrscheinlich 2 und 4, wenn man den Metaketo ist da und dann halt entweder D, E vielleicht. Aber das wäre nicht.
Sie sagten 2, 4. Gläsen und Dickmann. Genau. Gehören ja zusammen. Was ist die Dickmann-Reaktion? Eine intramolekulare Gläsen-Reaktion. Aber das haben wir natürlich hier nicht. Aber Sie haben natürlich völlig recht, es ist eine Gläsen-Reaktion. Ja? Und zwar ausgehend von einem Ester dieses Typs, Cyclohexan, Carbonsäure, was weiß ich, Methylethylester. Und der zweite Reaktionspartner ist natürlich Essigsäure-Methylester oder Methylacetat. Und diese beiden Ester werden einer Gläsen-Reaktion unterworfen. Nicht? Und daraus resultiert dann dieser Beta-Ketoester. Dann ist 2 ist die Antwort A, meine Damen und Herren. Ja? Antwort A. Was eine Knövenagel-Reaktion ist, wissen wir. Michael-Addition, wollen wir das noch einmal festhalten? Was bedeutet Michael-Addition? Julian? Ich möchte das exakt haben, Julian. Ich glaube, Sie liegen schon richtig. Ja, Tillmann? Ja, ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, es geht um die Addition von mesomeriestabilisierten Kohlenstoffnukleophilen an die Beta-Position Alpha-Beta-ungesättigter Carbonylverbindungen. Ich glaube, das haben Sie aber gemeint. Ich habe es jetzt nur sehr präzise dargestellt. Ja, wir sagen, es wird das Kohlenstoffnukleophil an die Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylfunktion addiert. Und wenn es sich um kein Kohlenstoffnukleophil handelt, sondern um ein anderes, dann sprechen wir von einer Michael-artigen Reaktion. Gut, nächste Frage. Welche der folgenden Carbonylverbindungen können grundsätzlich, meine Damen und Herren, eingesetzt werden für eine Knövenagel-Reaktion? Schauen Sie sich das Spektrum der Möglichkeiten an. Sie werden sehr schnell identifizieren, dass es nur eine richtige Antwort geben kann. Das ist ja das Schöne in den Naturwissenschaften. Es gibt eine richtige Antwort und nicht 5. Ideen, Vorschläge? Sina? Aldehyd, Carbonsäure, Säurechlorid, Carbonsäure, Ester, Keton. Aldehyde und Ketone, 1,5C sind Knövenagel-Edukte. Ja, 1,5. Der Rest nicht. So ist es. Frage, wie kann man dieses Molekül herstellen, das auch als Acetophenon bezeichnet wird? Mareike, Acetophenon, wer hat eine Idee, Daniela? Julian, Friedel-Crafts-Acylierung, ganz genau, über eine klassische Friedel-Crafts-Acylierung ist dieses Molekül darstellbar. So, und jetzt, meine Damen und Herren, bevor wir sozusagen dann in die Weihnachtsferien gehen, die dazu dienen sollen, sich zu erholen, Freunden und der Familie Zeit zu schenken, aber immer wieder auch in ein Lehrbuch der organischen Chemie zu schauen. Ja? In einer ruhigen Stunde, das gefällt Ihnen, gell? Ja? Ab und zu reinschauen, reinblättern, verinnerlichen, daran denken, wie toll es eigentlich ist, Pharmazie zu studieren. Wir müssen uns dieses Themas annehmen, meine Damen und Herren, Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine wichtiger Moleküle, die pharmazeutisch von höchster Relevanz sind. Darüber könnte man eine Stunde reden. Ich will einen Satz sagen. Viele Targets, Zielstrukturen von Arzneistoffen sind aus Aminosäuren aufgebaut. Beispielsweise Enzyme, wo wir dann möglicherweise Enzyminhibitoren als Arzneistoffe einsetzen. Rezeptoren sind aufgebaut aus Aminosäuren. Und Rezeptoren sind wichtige Zielstrukturen für Arzneistoffe. Und. Und es ist überhaupt keine Frage, dass wir im Schlaf die Bausteine dieser wichtigen Targets und körpereigenen Strukturen kennen müssen. Und das, was Sie hier sehen, bringt es eigentlich zum Ausdruck. Wir brauchen, wenn wir uns die Bausteine des Lebens ansehen, die genaue Kenntnis der Struktur dieser Alpha-Aminosäuren. Es handelt sich um Alpha-Aminosäuren. Wir müssen genau wissen, welche funktionellen Gruppen sind charakteristisch für diese Aminosäuren. Auch die Frage der Eigenschaften. Sie müssen die Namen kennen. Glycin, Alanin, Phenylalanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin, Prolin, Tryptophan. Und leider, und da kann ich Ihnen das nicht ersparen, ist es auch wichtig, dass Sie den sogenannten Drei-Buchstaben-Code kennen, ebenso wie den Ein-Buchstaben-Code dieser Aminosäuren. Und manchmal ist es ja sehr einfach. L steht für Leucin, ja, logisch. Ja. A steht für Alanin. Aber W für Tryptophan versteht man schon weniger gut. Aber es ist halt so. Ich habe den Code nicht erfunden, der ist vor mir festgelegt worden. Aber wir müssen das kennen. Drei-Buchstaben-Code, Ein-Buchstaben-Code. Nun, das, was Sie hier sehen, zunächst einmal ist eine Übersicht über ausgewählte Aminosäuren. Und das, was Sie hier sehen, das Glycin, welches übrigens am Aufbau der Naturseide beteiligt ist, ist eine bemerkenswerte Aminosäure, die so ein bisschen aus der Reihe rausfällt, wenn man so will. Ja? Warum fällt diese Aminosäure aus der Reihe raus? Wer hat eine Idee, Daniela? Als einzige Aminosäure verfügt sie über kein Chiralitätszentrum. Wir haben hier eine Methylengruppe und bei allen anderen Alpha-Aminosäuren haben wir hier ein Chiralitätszentrum. Haben Sie völlig recht. Gut, was haben wir hier noch typisch für diese Aminosäuren? Glycin, Alanin, Phenylalanin, Valin, Leucin, Isoleucin. Wenn wir uns die Reste ansehen, dann sind das lipophile Reste. Das sind also klassische Aminosäuren mit einem lipophilen Rest in der Seitenkette. Beachten Sie bitte, und das ist eine Besonderheit beim Isoleucin, dass das Isoleucin in dieser verzweigten Seitenkette über ein weiteres Chiralitätszentrum verfügt. Das haben auch nicht alle Aminosäuren. Ne? Ein zweites Chiralitätszentrum. Was fällt noch auf? Wir haben mit dem Methionin eine Aminosäure, die dadurch imponiert, dass wir hier einen Methyläther in der Seitenkette haben. Einen Methyläther, aber zwar einen speziell einen Thioäther. Nicht? Das ist eine Thioätherfunktion, eine schwefelhaltige Aminosäure. Es gibt nicht viele. Das Methionin und das Cystein. Das Cystein ist übrigens eine sehr wichtige Aminosäure, die wir gleich sehen werden, deren Struktur, weil sie in der Lage ist, über ihre funktionelle Gruppe, Sulfhydrylgruppe, Disulfidbrücken zu bilden. Ja, Disulfidbrückenbildung. Also wenn Sie gefragt werden nach schwefelhaltigen Aminosäuren, dann wissen Sie Cystein und Methionin. Auch das Prolin ist eine bemerkenswerte Alpha-Aminosäure, nicht zuletzt deshalb, weil die Aminfunktion in Alpha-Position Teil eines Heterozyklus ist, nämlich eines Pyrrolidins. Und das haben wir nur bei der Aminosäure Prolin. Prolin imponiert, dass wir hier keine Alpha-Aminosäure-Funktion haben im Sinne einer primären Aminfunktion. Das hier ist eine sekundäre Aminfunktion. Wir haben hier ein zyklisches Derivat. Das Tryptophan imponiert durch eine Seitenkette, die dadurch repräsentiert wird, dass wir hier diesen Indolring haben. Tryptophan hat hier dieses Indol-Ringsystem. Wir blättern weiter auf der Landkarte der Aminosäuren und kommen zu den nächsten Vertretern. Das sind die Aminosäuren mit sauren Seitenketten. Asparaginsäure, ASB, Glutaminsäure. Das sind Dicarbonsäuren, das heißt in der Seitenkette eine saure Funktion, Carboxylgruppen. Und daneben gibt es drei Aminosäuren, die dadurch imponieren, dass sie in ihrer Seitenkette eine basische Funktion haben. Das Arginin. Und wenn Sie einen Blick werfen auf das Arginin, dann haben wir was da in der Seitenkette, was die basischen Eigenschaften ausmacht. Bitte? Sie haben völlig recht, Julian. Ein Guanidin-Strukturelement. Das ist ein Guanidin, ja, und das macht die basischen Eigenschaften von diesem Arginin aus. Wie könnte man das Guanidin noch bezeichnen? Wenn wir das als Abkömmling vom Harnstoff betrachten, dann ist es ein Austausch des Sauerstoffs vom Harnstoff durch eine NH-Gruppe. Das ist eine Iminogruppe, ein Iminoharnstoff. Iminoharnstoff oder Guanidin. Beim Lysin haben wir eine primäre Aminfunktion, die den basischen Charakter dieses Moleküls ausmacht. Und beim Histidin, was begründet hier denn die basischen Eigenschaften? Wie heißt die Kollegin hinter dem Daniel? Ja? Sagen Sie mir noch einmal Ihren Vornamen. Christine? Christine, wenn wir uns das Histidin ansehen mit dieser Seitenkette und festhalten, das ist eine basische Aminosäure oder eine Aminosäure mit einer basischen Seitenkette. Was macht denn hier die Basizität aus? Klar, es hat was zu tun mit diesem Heterozyklus. Tilman, wollen Sie das erhellen? Das ist das Imidazol, das leicht protoniert werden kann. Deshalb basische Eigenschaften. Aber was steckt im Imidazol drinnen? Ein Strukturelement, das wir an anderer Stelle auch schon kennengelernt haben. Ja? Nein? Mm-mm. Schauen Sie sich einmal das an. Ja, das ist der zentrale Kohlenstoff. Und jetzt gehen Sie mit meinem Cursor mit. Was ist das für eine Funktion? Könnte ein Carbonylkohlenstoff sein, nicht? Wie nennen wir dieses Strukturelement? Wie nennen wir Moleküle? Da sind wir uns einig, das ist ein Säureamid, nicht? Und wenn wir den Sauerstoff ersetzen durch eine NH-Funktion, dann haben wir noch immer ein Carbonsäurederivat, ein Iminoderivat eines Säureamids, und das heißt Amidin. Das ist ein Amidin-Strukturelement. Amidine reagieren basisch, sind leicht protonierbar. Und jetzt, schauen Sie, das ist auch ein Amidin-Strukturelement in diesem Imidazol. Und das begründet die Protonierbarkeit. So, zum Schluss, meine Damen und Herren, weitere Aminosäuren. Wir haben das Serin mit einer Hydroxylgruppe, das Tyrosin mit einer, leitet sich ab vom Phenylalanin, aber hier in dieser Position hydroxyliert. Wir haben das Threonin, auch mit einer Hydroxylgruppe, allerdings keine primäre OH-Gruppe, hier eine sekundäre. Im Übrigen hier wieder ein Chiralitätszentrum in der Seitenkette, nicht nur die Alpha-Position, hier auch. Dann haben wir das Cystein, ein Schwefelanaloges des Serins. Und dieses Cystein ist wichtig. Cysteine sind in der Lage, über diese Sulfhydrylgruppen Disulfidbrücken zu bilden. Und dann haben wir noch Aminosäuren mit neutralen Seitenketten, repräsentiert durch diese Säure-Amid-Funktionen, das Asparagin und das Glutamin. Meine Damen und Herren, mit dieser Abbildung will ich an dieser Stelle schließen, mit der dringenden Bitte, dass Sie die nächsten Wochen dazu nutzen, um... Daniel, ist alles klar? Wollten Sie was sagen?
Nein, das ist nur
selbst. Ja? Sollen wir noch ein bisschen drauflegen? Ja? Mit der dringenden Bitte, dass Sie sich im Eigenstudium mit diesen Aminosäuren auseinandersetzen. Es führt kein Weg vorbei, dass wir uns mit den Strukturen und mit den Eigenschaften, mit dem 3-Buchstaben-Code und dem 1-Buchstaben-Code dieser Aminosäuren auseinandersetzen. Wir werden dann im Januar, uns dann mit der Synthese, mit den Eigenschaften, mit der Analytik dieser Aminosäuren auseinandersetzen, uns dabei auf die wesentlichen, grundlegenden Dinge konzentrieren, aber schon auch die Grundlage legen dafür, dass wir ein besseres Verständnis bekommen, dafür, dass diese Aminosäuren eben wichtige Bausteine körpereigener Strukturen sind. Und erst wenn wir die Chemie und die Eigenschaften der Aminosäuren verstehen, sind wir in der Lage zu verstehen, dass wenn sie dann miteinander reagieren und Peptide und Proteine bilden, in klaren Strukturen vorliegen, die dann ganz wichtig zu beschreiben sind. Stichwort Primärsequenz von Peptiden, Sekundärstruktur, Tertiärstruktur. Und all das lässt sich nur gut verstehen, wenn wir uns mit den Eigenschaften dieser Aminosäuren auseinandersetzen. Damit verbleibt mir nur, Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest zu wünschen. Alles Gute im neuen Jahr. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, ja, in allen Belangen. Vor allem ein guter Abschluss dann im Semester. Ich bin ganz sicher, dass wenn Sie Ihre Kräfte mobilisieren und Sie weiterhin intrinsisch motiviert bleiben, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Dankeschön.